bodensee-podcast.ch. Geschichten rund um den See, spannend, interessant und relevant. Folgen Sie bodenseepodcast.ch.
Sein Buch aus dem Jahr 1970 heißt Heinz Kisters, Adenauer als Kunstsammler. Der frühere deutsche Bundeskanzler Konrad Adenauer war nicht nur ein großer Politiker.
Dazu kommt aber zu einem sehr großen Teil Kunstgeschichte.
Die Bilder sind mir Trost und Hoffnung. Aus ihnen schöpfe ich Kraft, in diesen schweren Zeiten zu bestehen. Heinz Kisters war einer der wenigen Menschen, die in Adenauers Privathaus in Rhöndorf ein- und ausgingen. Insgesamt 17 Jahre berät Heinz Kisters den Kanzler in allen Fragen zur Kunst. Kisters schreibt, in 10 Tauschverhandlungen, bei denen die Geduld und sein unüberwindlicher Charme Pate standen, hat Adenauer nach dem ihm eigenen Geschmack gesammelt.
Überraschender wirkt, was sich der Bastler Adenauer ausgedacht hat, um seine Gemälde im Wohnzimmer auch abends mit einem Knopfdruck wirkungsvoll zur Geltung zu bringen.
Über die Stiftung Bundeskanzler Adenauer Haus kann Zeitgeschichte bis heute lebendig erlebt werden. Wir sprechen indes mit Heinz Kisters Sohn Friedrich Kisters über das Buch, die Kunst und die Beziehung seines Vaters zu Kanzler Konrad Adenauer.
Und jetzt sitzt er hier, der Sohn, der Friedrich Alfred Heinz Kisters. Habe ich das so richtig ausgesprochen?
Absolut richtig.
Wunderbar.
Guten Abend.
Guten Abend.
Patrick.
Ja, nach diesen eindrucksvollen Bildern aus der Vergangenheit, ich habe dich jetzt hier mal manipulativ noch mit in das neue Bild reingesetzt, lieber Friedrich. Dein Papa, der Heinz Kisters, war zwischen 1950 und bis zum Tod von Konrad Adenauer im Prinzip der Kunstberater in allen Belangen. Du bist ja erst 1967 zur Welt gekommen, aber hast natürlich auch viel mit deinem Papa zum Thema Adenauer zu tun gehabt. Wie war das? Kannst du mal aus der Sicht des Sohnes sprechen? Was war der Papa für ein Typ?
Ja, das ist natürlich wahnsinnig schwierig. Also wenn man 10 Jahre alt ist, wenn der Vater stirbt, dann weiß man, sage ich jetzt mal, nicht in letzter Präzision mehr zu erzählen, wie das war. Also ich habe ihn besonders als streng in Erinnerung, weil wenn ich Unsinn gemacht habe, dann wurde ich entsprechend natürlich auch zurechtgewiesen. Und das wäre sicherlich ungerechtfertigt, weil da waren auch sehr viele lustige Dinge, aber auch sehr umgänglich. Er ist auch bekannt bei vielen anderen Leuten, wurde mir nachher immer wieder erzählt, als außerordentlich charmant. Mhm. Ja, das durfte ich an meine Söhne weitergeben, das mit dem Charmanten von meinem Vater. Es ist halt nicht jedem immer das Gleiche gegeben, aber er hatte da auf jeden Fall ein Talent und hat auch immer, das hat er mir mal erzählt gehabt, schon als kleiner Junge, er hat gesagt, ja, weißt du, wenn du jemals in eine Firma, große Firma kommen wirst, mit wem musst du charmant und nett umgehen?
Mit der Sekretärin.
Genau. Guter Bildungsstand.
Ja.
Auf dem bin ich auch.
Ja, prima. Also du handhabst das heute noch genauso.
Ja, genau. Ich versuche es zumindest.
Wunderbar. Ja. Okay. Also, es war noch vor dem Krieg. Er war ausgebildeter Hochfrequenz- und Radiotechniker. Und das hat ihm im Prinzip auch geholfen, denn er ist ja nicht direkt vorne an die Front marschiert, sondern hat aufgrund seiner Kenntnisse ja auch schon zahlreiche Vorteile gehabt und hat sich auch verschanzen können. Und man hätte ihn, glaube ich, wenn man ihn erwischt hätte zu jener Zeit, weil er dann nicht gedient hat oder zu Beginn, hätte man ihn standesrechtlich erschossen.
Ja, mit Sicherheit. Also wie gesagt, das sind natürlich auch alles mit etwas Unschärfen versehene Erinnerungen, Informationen. Aus der Zeit gibt es halt auch nicht mehr wirklich wahnsinnig viel. Aber so wie es mir erzählt wurde, auch von meiner Mutter, hat er sich nicht gestellt zu Kriegsbeginn, weil er ein Pazifist war. Und denkbar schlechte Idee. Das ist auch bei heutigen Kriegen nicht besser. Da ist natürlich so, dass das Standesrecht gilt, ist auch heute wahrscheinlich international noch ab und an der Fall. Mhm. Und er hat sich dann versteckt bei Freunden im Keller, hat weiterhin an seinen Radios gebastelt und irgendwann haben die gesagt, das geht nicht mehr. Ja. Mhm. Zu gefährlich. Und dann musste er natürlich, beziehungsweise sich entschieden, sich zu stellen, was wäre ihm übrig geblieben. Und da ist dann durch seine Fähigkeiten ihm mehr oder weniger erspart geblieben, was gedroht hatte. Also er ist da am Leben geblieben und konnte dann über seine mannigfaltigen Beziehungen auch immer ein aktives Netzwerk auch in Sachen Kunst aufrechterhalten, trotz Bombardierungen und allem.
Mhm. Er hat, glaube ich, auch Leuten geholfen und hat im Prinzip die Kunst, die sonst den Nazis in die Hände gefallen waren, irgendwie rausgeschafft oder noch irgendwo weggebracht für die Leute, für die Besitzer.
Ja, es ist ja ein unglaublich komplexes Gebiet, Themengebiet, mhm. die Kunst in dieser Zeit. Da gab es verschiedene Dinge, die übel waren. Also auch das Gesetz für die entartete Kunst war ja ganz schlimm. Also da konnte Kunst jederzeit vom deutschen Staat eingezogen werden. Mhm. Bekanntes Detail, das Gesetz wurde erst 1968 aufgehoben, wissen die wenigsten.
Okay.
Und dass alte Kunst beliebt war, das ist auch nicht immer so ganz richtig. Also zu der Zeit hat das Walter-Frichards-Museum ja alte Kunst dann verkauft.
An auch deinen Papa?
An meinen Vater, ja, ja, was auch so eine Geschichte für sich ist. Mhm. Und damit Kunst gekauft.
Moderne Kunst.
Ja, durchaus dubiosen Ursprungs, aber man muss das halt irgendwie im Zusammenhang damals verstehen, dass die Museumsdirektoren auch nicht unbedingt das Gefühl hatten, sie würden falsch handeln. Wir haben da heute eine andere Betrachtungsweise mhm. entwickelt.
Aber dadurch, das kann man festhalten, ist dein Papa an Kunst gelangt, auch an den gewissen Sachverstand durch dieses Walraff-Richards-Museum. Er hat, glaube ich, 105 Werke, alter Meister, da im Prinzip, ich will nicht sagen für ein Appel und ein Ei, aber da ist er dran gekommen.
Nee, Appel und Ei gar nicht, aber er hat sich das gekauft und damit wurden dann andere Werke gekauft. Das ist halt im Museum, wurden die Sachen als zweitrangig angeschaut. Zu Kunst mhm. gekommen ist er schon vorher, hat auch sehr viele Beziehungen gepflegt, immer zu Experten, zu Kunsthistorikern, auch natürlich die Museen geliebt mhm. und viele, viele Sammler gekannt, sehr viele jüdische Sammler. Und weil er dann Funker war und letztlich ein Fahrzeug hatte, also ein Jeep hatte, was ja eine Seltenheit war, hatte er zwei wichtige Sachen. Er hatte eine Information, wo gerade bombardiert wird und er hatte die Möglichkeit, Kunst in Sicherheit zu bringen. Und das hatte er getan, das hat er mir auch erzählt, so da erinnere ich mich auch noch dran, weil die Geschichte halt schon ziemlich krass ist. Also, man muss sich vorstellen, er hat dann Bilder in seinen Jeep reingeladen mhm. und von A nach B transportiert während einer Kriegssituation, wo er im Einsatz war.
Okay. Mhm.
Und das ist natürlich brandgefährlich, weil seine Aufgabe war nun ganz klar eine andere. Und da hat er mir erzählt, dass einmal ein befreundeter Funker ihm irgendwie eine Meldung bei schönstem blauen Himmel geschickt hat. Achtung, es kommt ein Unwetter. Dachte er, nee, da kommt kein Unwetter, ist ja alles blau hier. Und dachte er erstmal, könnte das ein Angriff sein, wo jetzt vielleicht
Fliegerangriff
oder sowas. Und dann ist ihm aber der Fünfer runter und es ist ihm aufgefallen, es könnte natürlich auch was anderes sein. Und er hat sofort alle Kunst in einen Straßengraben gestellt, muss man sich vorstellen, also so Altare aus dem 14., 15. Jahrhundert, alles Mögliche, ja. Und ist dann weitergefahren und 2 Kilometer später wurde er angehalten von einer SS-Kontrolle. Mhm. Und die hatten irgendwie mitgekriegt, dass er da Dinge macht, die nicht erlaubt sind und haben das überprüft.
Aber es war nichts mehr drin. Weil die
war gar nichts mehr drin, ja.
Und waren im Straßengraben.
Genau. Ja. Und wäre noch etwas drin gewesen, wäre er natürlich sofort
standesrechtlich
erschossen worden oder in ein Zwangslager gekommen mhm. oder irgendwohin oder in KZ, keine Ahnung. Also jedenfalls schlimm. Mhm. Und die waren nicht zimperlich. Aber er hat halt das mitbekommen über einen Freund Und was für mich besonders speziell dann auch ist an der Geschichte, also ich weiß nicht, wenn ich mich jetzt in diese Situation, vielleicht geht es dir ähnlich, versetzen würde, bis dahin geht es ja noch, aber was tust du dann? Mhm. Und da hat er gesagt, hätte er sich erstmal in den Graben, also auch wieder in den Straßengraben gesetzt, erstmal ein bisschen runtergefahren.
Adrenalin vor.
Ja, genau. Und da hat er überlegt, was mache ich jetzt? Und dann hat er sich entschieden, okay, ich fahre zurück. Und ist zurückgefahren, hat die Bilder wieder eingeladen. Mhm. Und ich weiß nicht, ob ich das getan hätte.
Also, aus Angst, nochmal erwischt zu werden? Oder?
Das Risiko und ich meine auch die erlebte Gefahr, ob einem dann die Bilder so wichtig sind. Und das zeigt halt, wie wichtig ihm die Kunst war.
Jetzt schauen wir ein paar Jahre weiter. Der Krieg ist vorbei. Es ist 1945. Dein Papa zieht nach Meersburg. Mhm. Und er bildet sich weiter in Kunst. Er sammelt weiterhin. Und dann bekommt er, weil er in der Szene bekannt ist, bekommt der Kanzler Konrad Adenauer einen Tipp. Rufen Sie doch mal den Kisters an. Und wie ist dann genau dieser Kontakt entstanden? Ist Konrad Adenauer auf deinen Papa zugegangen oder wie, was sagen da die Legenden?
Ja, also ich glaube, das war über die Familie Pferdmenges. Mhm. Die hatten gemeinsam
in Reit, Mönchengladbach?
Ja, beide hatten, also beide waren da befreundet, also Adenauer offenbar, ja, also die Familie Pferdmenges.
Oder Köln.
Köln, ja, also die Banker.
Die Banker,
ja. Mhm. Und da haben offensichtlich unabhängig voneinander schon lange gute Beziehungen bestanden. Mhm. Und so ist es da wohl auch dann zum Kontakt gekommen. Mhm. Und mein Vater ist natürlich nach Meersburg gezogen, nicht ohne Grund, sondern er hat, das hat er immer wieder gesagt, das ist so ein Standard-Slogan gewesen. Er hat gesagt, ja, weißt du, also ja, das mit Deutschland, ja, also die werden irgendwann wieder mal so Verrücktheiten anfangen.
Und dann bin ich in Sicherheit, weil ich dann nur noch über
den See. Der einzige Ort, der da wirklich sicher ist, ist die Schweiz, weil da sind die Leute vernünftig.
Damit wir das auch mal einschätzen können, also wenn man googelt, Sammlung Heinz Kisters, das ist ja viel, viel später, da stehen Grunddaten und die Sammlung umfasst, und das möchte ich mal kurz vorlesen, also was da alles in der Sammlung dann drin war. Lukas Cranach, Anton von Dyck, Peter Paul Rubens, ein Velázquez oder El Greco, also wirklich hochkarätige alte Meister. Und ja, wie lief dann das Spiel ab mit Adenauer? Also der war ja auch ein cooler Typ. Wir haben ja eben im Einspieler gesehen, dass Adenauer gesagt hat, ja, ich brauche die Kunst eigentlich zu meiner Entspannung. Das ist zum harten Alltag im Bundestag, für mich in Rhöndorf, wenn ich dann da sitze und mich mit Kunst beschäftigen kann oder Kunstgeschichte, dann kann er damit abschalten. Und dein Papa hat ihm immer wieder Werke präsentiert, die dann mit ihm in 10 Verhandlungen getauscht wurden. Dein Papa hat sich nie als Kunsthändler gesehen, sondern als Sammler oder im Fall Adenauer als Tauscher. Wie lief das mit diesem Tausch ab? Immer zugunsten des Kanzlers, immer zu Ungunsten deines Vaters? Oder kannst du mal so eine Situation beschreiben?
Also das sind jetzt ganz viele Dinge. Ich gehe mal der Reihe nach deine Punkte durch. Erstens mal die Sammlung, ja, die war extrem groß. Sie ist jetzt ein bisschen kleiner geworden. Verschiedene Bilder sind jetzt bereits in Museen, weil es da auch einen gewissen Wandel gegeben hat.
Da, hier, kommen, wir
da kommen wir dann später vielleicht noch drauf, wenn du willst. Jedenfalls, die Situation mit Adenauer war eine Freundschaft meines Erachtens und Adenauer hat die Kunst, glaube ich, auch vielseitig betrachtet. Also sicherlich auch als Ruhepol, ähnlich wie sein Rosengarten. Und da war er ja eigentlich fast schon bahnbrechend, wenn man so will. Ja, also Kunst und Natur, also sehr, sehr nachhaltig das Ganze, dass er als Ergänzung zu seiner politischen Tätigkeit gebraucht hat, also nicht nur sah, gelebt hat. Und das ist natürlich irgendwo auch Kulturförderung, gelebte Kulturförderung. Und er wollte jetzt nicht mit Händlern zu tun haben, weil diese Art des Umgangs, das wäre für ihn zu nah am Einkauf gewesen, sondern er wollte gut beraten, sich wissen. Er war natürlich auch ein schlauer Fuchs und hat sich gesagt, ja, der Kissers, der ist aus Köln, ja, der wird mich nicht betrügen. Und nehme ich jetzt mal an und hat dann dauernd, also ungefähr unterstellt meinem Vater, dass er ihm die richtig guten Sachen nicht zeigt. Also da war immer die Rede von einem Tresor, in dem sicher noch irgendwas drin ist, was ganz toll ist, was er noch nicht gesehen hat. Und Adenauer war natürlich zutiefst christlich. Also der hat auch diese christdemokratische, diese Werte, die hat
der CDU
tatsächlich gelebt. Ja, also es ist nicht nur auf dem Papier und man macht es halt, weil man ja, in Anführungszeichen muss, was man ja teilweise heute hört, habe ich gerade kürzlich im Deutschlandfunk gehört. Ein Politiker eben gesagt, ja, er sei eigentlich nur noch in der Kirche, weil er eben dieses Amt bekleide hier, dieses politische. Und das ist natürlich nicht so gewesen bei Adenauer. Er hat also die christlichen Werte sehr wohl ernst genommen. Und das ist jetzt schwer zu sagen, aber ich würde mal sagen, er hat sie auch für seine Umgebung gelebt. Also und in der Kunst hat er natürlich diese Bilder auch interpretiert entsprechend. Die haben ihm die entsprechende Ruhe gegeben, weil es gibt ja sehr, sehr viele Erfahrungen, die aus diesen Bildern auch wieder herausgezogen werden können, die zum Teil ja auch ganz schlimm sind. Also Menschen waren nicht immer nett. Und das mag ihm geholfen haben, über so Tagesstreitereien dann wegzukommen. Und das kann man ihm schon auch unterstellen, er war irgendwo schon auch ein Sammler. Ja? Also er wollte natürlich Schnäppchen machen. Und da hat er sich gesagt, wenn ich zum Händler gehe, kriege ich sicher kein Schnäppchen. Also schaue ich mir doch andere Wege an. Und hat wirklich eine fantastische Kunstsammlung zusammengebracht. Die wäre sie heute noch beieinander wirklich von, kann man sagen, europäischem Rang wäre.
Wo hat er denn seine Kunstwerke her, die er schon vor dem Zusammentreffen mit deinem Vater gesammelt hat?
Er war ja indirekt Familie Weyers stammend. Also das ist eine der wichtigsten Sammlungen in Köln, die auch zum Grundstock des Walf-Richards-Museums beigetragen haben und von daher ohnehin sehr mit Kunst betraut und hat da auch einige Werke von bekommen, ja, also geerbt.
Jetzt gehen wir mal in die Zeit, wo der Kanzler ja recht alt war. Es gab also über diese 17 Jahre eine ständige Korrespondenz, das wollte ich noch sagen. Der Kanzler war auch in Meersburg, er hat auch ihn dort besucht und hat den Tresor oder die Garage gesucht, wo er noch Sachen vermutete. Er hat dein Papa auch, glaube ich, mal in eine brenzlige Situation gebracht, wo zwei Werke tatsächlich mal unterstanden von einem anderen Sammler, die er kaufen wollte, aber die er noch nicht gekauft hatte, die ihm noch gar nicht gehörten. Und der Kanzler hat sie einfach mit nach Köln genommen und hat gesagt, ja, eins nehme ich davon.
Ja, ist ja. Das, ja, ja, klar. Also das ist halt...
Da musste er das dann...
Man konnte Konrad Adenauer, so wie das mein Vater dargestellt hat, nicht widersprechen.
Okay.
Also der wusste schon genau, was er wollte und hat es dann auch gemacht. Und das, da war jetzt nicht viel Raum für Diskussion, weil er halt sehr eine entschlossene Person war.
Dann kommen wir aber mal zu der Zeit, nämlich nach 1967. Der Kanzler ist im April 67 verstorben. Und ich habe eben gehört, du hast gesagt, wäre die Sammlung nach seinem Ableben noch jetzt bis heute zusammen gewesen, dann hätte es einige Werte gegeben. Die Nachkommen haben aber zum damaligen Zeitpunkt gesagt, wir wollen die Sammlung vielleicht nicht zusammenhalten, aber jetzt müssen wir sie durch Fachleute irgendwo mal taxieren lassen, mal sehen, was ist das wert. Und da ist was rausgekommen.
Ja, das ist halt der übliche Fehler, der passiert. Also das ist ja nicht neu, dass irgendeine Sammlung besteht und dann verstirbt die Sammlerin oder der Sammler Und die Nachkommen haben sich jetzt nicht wirklich intensiv mit Kunst beschäftigt und suchen dann irgendwo den Rat Dritter. Und das ist natürlich vor dem Hintergrund zu sehen. Übrigens in Kreuzlingen gab es eine Stadträtin, die hatte genau auch Kunst im Keller und ist dann auf mich zugekommen, hat mich gefragt, was das sei und hat dann diese Kunst, die beinahe in den Müll gewandert wäre, für einen guten fünfstelligen Betrag veräußern können. Also es ist wirklich normal. Also so Dinge passieren halt, dass Kunst irgendwo halt rumsteht und die Kunst spricht nicht mit dir. Und da hat es im Regelfall keine Unterlagen. Die Sachen waren beim Sammler im Kopf. Und das ist natürlich eh ein Riesenproblem. Es wäre natürlich toll, diese Sachen sozusagen auf der Kunst drauf zu haben, sodass man, also jetzt im Idealfall, sage ich mal, einfach eine App hätte, dann könnte gucken und dann würde man alles sehen und könnte diese Kunst richtig einschätzen. Das ist natürlich in den 70er Jahren nicht der Fall gewesen. Und insofern war es noch doppelt kompliziert, weil Adenauer natürlich auch eine politische Person war und weil die Sammlung irgendwo halt wirklich einen hohen Wert hatte. Und jetzt aus irgendwelchen Gründen gab es dann Fehlbeurteilungen. Also das Dörner-Institut sogar, ein sehr renommiertes Institut, hat halt untersucht, ob die Bilder echt oder falsch sind. Und jetzt ist es natürlich so, man muss dir vorstellen, so ein Bild ist nicht hundertprozentig erhalten. Das heißt, wenn du jetzt zufälligerweise auf eine Retusche guckst, ob es echt ist oder nicht echt ist, dann kommt natürlich auch schnell mal raus, es ist nicht echt. Und wenn man das nicht kritisch hinterfragt und noch woanders guckt, sondern wenn das vielleicht auch dem entspricht, was man erwartet hat, und da war natürlich eine Erwartungshaltung auch vom Handel sozusagen, dass der Kister halt schlechte Bilder dem Adenauer gegeben hat. Und das war auch politisch sehr opportun in der Zeit, weil das CDU gegen SPD war. Und da war die SPD eher diejenige, die der Träger für kulturellen Wert sein wollte. Und der Kanzler war ja gerade weg. Das heißt, das hat eigentlich überall so ein bisschen reingepasst. Welche Gründe da mitgespielt haben, kann ich nicht sagen. Aber es ist ganz klar so. Es gab dann sogar Direktor Bayerische Staatsgemäldesammlung, also ganz, ganz wichtige Leute, die ganz klar sagten, ist nichts wert.
Es sind alles Fälschungen. Es ist Mittelmaß und es wurde taxiert.
Falsch zugeschrieben, alles Mögliche. Und das ist natürlich etwas, wo man schwer widersprechen kann, weil eine Zuschreibung ist ja im Regelfall sowieso subjektiv.
Was hat dein Papa gemacht? Der hat sich natürlich auch gesagt, na, das kann nicht sein. Also sowohl der Adenauer selber hat als quasi nicht ausgewiesener Fachexperte, der hat echte Bilder da gehabt. Und er, Heinz Kister, hat auch gesagt, die sind echt. Und jetzt hat er gesagt, die kaufe ich jetzt zurück. Und hat sich verschuldet.
Ja, genau. Das war natürlich das Unerwartete. Mein Vater war außerordentlich hart getroffen, weil er sagte, naja, das ist ja auch eine Rufschädigung irgendwo. Ja. Und die ganzen Freunde, die aus dem Raum Köln hatten, haben gesagt, ja, was ist denn jetzt los? Und ich würde mal sagen, vom Handel her war eher die Erwartung und Hoffnung, dass man es dann halt zu diesem Preis kaufen kann. Dann lässt man das typischerweise restaurieren, dann findet man raus, ist doch toll und dann kann man es teuer verkaufen. Das ist eigentlich passiert auch heute noch sehr häufig, dass Gemälde eben so in den Handel gelangen und dann mit Gewinn verkauft werden können. Das ist eine wichtige Quelle auch für die Existenz des Handels. Das heißt, das wäre wahrscheinlich die Erwartungshaltung gewesen seitens des Handels, würde ich jetzt mal unterstellen. Ich weiß es nicht sicher. Ja? Und nun kam mein Vater auf die Idee und hat gesagt, ich kaufe es zurück. Und das war für ihn eine Konkurserklärung. Also er hatte das Geld ja gar nicht. Und wie hat er sich abgesichert? Er hat gesagt, ja gut,
dann verkaufe ich noch
einen Teil. Ich verkaufe es doch selber. Einen Teil davon bringe ich in eine Auktion bei Christie's. Ja. Und dort ist es ja internationaler Markt. Dort wird das nicht so verunglimpft werden können. Das heißt, ich werde das gut verkaufen können, weil es sind gute Bilder.
Aber das im Zusammenhang mit Adenauer hat sich rumgesprochen, dass das...
Also da ist er sowas von falsch gelegen. Mhm. Der wurde von Händlern aktiv, wurden Leute, die auch nachträglich die Bilder gekauft hatten in dieser Auktion, wurden nachträglich noch kontaktiert von Händlern, wie sie auf die Idee kämen, solche schlechten Bilder zu kaufen. Also da spürte man auch, und das ist eigentlich auch fast schon der Beweis, dass der Handel extrem negativ eingestellt war, und von der gesamten Auktion wurden ein paar wenige Bilder verkauft.
Für sehr wenig Geld.
Für sehr wenig Geld.
Ja.
Und das war natürlich dann ein Riesenproblem.
Jetzt geht es direkt zum nächsten. Es wird jetzt erklärt, okay, also das ist passiert, das ist Fakt. Jetzt ist dein Papa 77 verstorben und seither hast du noch einen Teil der Bilder und hast die über eine Stiftung oder in eine Stiftung gelegt, die aber 2019 wieder beendet wurde. Das jetzt nur zu den Fakten. Wir sprechen dann darüber später, was passiert ist.
Vielleicht noch schnell einen Zwischenschritt. Ja. Also mein Vater war ja Konkurs mehr oder weniger, nicht, dass das in der Luft hängen bleibt. Ja. Aber da hat es dann einen Glücks- und Pechfall gegeben. Das ist beides gewesen. Und zwar ein Bild wurde von der Schwester von Heinrich Thyssen dem Konrad Adenauer geschenkt.
Ja.
So ein kleiner Petrus Christus, wunderschönes Bild.
Mhm.
Ja, und der fand das toll erstmal, aber mit der Zeit fand er, ist mir zu wenig, soll man sagen, christlich, ja, das Ganze. Also es gefällt mir, ist mir zu wenig religiös. Und die Schenkung erfolgte mündlich, und die Schwester von Heinrich Thyssen hatte ihm gesagt, er darf das nie weitergeben. Und nun hat Adenauer dann eben drum gebeten, meinen Vater, ja, er will das jetzt also wegtauschen. Aber er dürfe das nie weitergeben, ja. Dann landete das bei meinem Vater, ja. Und mein Vater war Konkurs. Dann habe ich gesagt, ja, okay. Der Heinrich Thyssen, der Bruder, hat ihn kontaktiert, weil er mitgekriegt hat, dass das Bild jetzt bei ihm gelandet war. Und er hat gesagt, ich will das Bild in meine Sammlung. Mein Vater hat gesagt, kann ich nicht machen. Sagt, ja, irgendwie müssen wir das hinkriegen. Und da war mein Vater ja finanziell komplett fertig. Das heißt, er hat sich überlegt, was kann ich machen. Und dann haben sie eine Kopie angefertigt, eine 1-zu-1-Kopie. Die ist übrigens immer noch bei uns. Mhm. Und hätte ich mitbringen können, ja. Jedenfalls ganz lustig. Und dann hat er das Original tatsächlich über einen befreundeten Händler so hinterm Vorhang durch ungefähr dann Übergabe an Heinrich Thyssen gemacht, und der hat fantastisch bezahlt, das war alle finanziellen Probleme gelöst. Und das ist auch so eine Geschichte, die zeigt, wie emotional der Umgang mit Kunst halt ist. Ja, und was da auch manchmal für Dinge sind, wo man sagen muss, ja, okay, war das jetzt ganz richtig oder nicht?
Aber jetzt geht es ja später weiter. Jetzt hat er vielleicht das Geldproblem nicht mehr gehabt, aber trotzdem hat er ja noch einige Prozesse führen müssen, weil mittlerweile einige Bilder im Umlauf waren, wo sich Leute gemeldet haben und das Thema NS-Regime, Enteignung von Werken, das große Thema war. Und plötzlich ging es dann um den Sonderauftrag Linz. Also das heißt, während des Dritten Reiches sind Truppen durch die Lande gezogen und haben nur ihr Augenmerk auf Kunstwerke gezogen und die überall enteignet und versorgt. Da hat er lange Prozesse führen müssen. Und wie hat er das lösen können?
Also das ist ja ein Thema, was bis heute anhält. Und vielleicht zum Hintergrund nochmal, es hat dieses Bundesrückerstattungsgesetz, glaube ich, gegeben, oder wie das geheißen hat, das war irgendwie 1956. Und es gab dann noch ein Abschlussgesetz dazu, 1965.
Ja.
Und da wurde pauschal von Deutschland eine Entschädigung für alles, was an irgendwie Verbrechen gegenüber den jüdischen Menschen erfolgt ist aus Deutscher.
Abgegolten.
Von Deutschland wurde abgegolten, ja.
Aber es war ein Tropfen auf einen heißen Stein.
Naja, das ist natürlich aus der Zeit heraus verständlich, weil man wollte einfach das Kapitel abhaken und man wollte das Ganze auch irgendwie kontrollierbar machen. Also man kann das schon aus der Zeit verstehen, die hatten, weiß Gott, auch noch andere Probleme. Also das war ja nicht das einzige Problem. Da waren so viele Probleme, zerbombte Städte und weiß ich nicht was alles. Also es ging ja auch der eigenen Bevölkerung schlecht. Und insofern ist das schon im Zeitkontext irgendwo zu verstehen. Das große Problem ist, dass man das deutschlandseitig nie wieder aufgegriffen hat, weil es natürlich völkerrechtlich wunderbar ist. Ja? Also du kannst nie wieder angegriffen werden. Und stattdessen hat man dann ein Washingtoner Abkommen beschlossen, dass wiederum die privaten Nachfolgebesitzer verpflichtet, oder nicht verpflichtet, aber sagen wir mal virtuell enteignet, weil die Bilder sind immer verkäuflich mit dem Augenblick, wo du in diesem sogenannten Art Loss Register drin bist. Das heißt, die Leute, die das erworben haben, teilweise auch ohne irgendeine Kenntnis, woher die Bilder stammen und dass die eben gestohlenes Kulturgut waren, die müssen im Regelfall heute mindestens oder ungefähr 50% eines Verkaufspreises abliefern. Oder das Bild eben zurückführen. Und eine ganze Zeit lang, in den 60er Jahren, gab es einige Fälle, da wurden Bilder überhaupt nicht mehr zurückgeführt, weil ab, glaube ich, 1965 oder so war das abgelaufen. Die Eingabefrist war übrigens schon, glaube ich, 1957 abgelaufen, was ja unfassbar ist. Und man konnte nichts mehr gegen den Staat machen. Der Staat hält sich einfach fein raus und hat das ganze Problem, das ist jetzt meine persönliche Meinung und die ist sicherlich nicht positiv, auf die privaten Sammler überwälzt. Und das ist natürlich ganz, ganz, ganz schlecht. Weil das führt indirekt zu einer zweiten Enteignungswelle. Und heute ist es natürlich besonders bitter, weil heute erfreulicherweise die Archivforschung eine ganz andere Qualität gewonnen hat. Weil dadurch, dass wir digitalisieren, hat man natürlich ganz anderen Zugang zu diesen Daten. Das heißt, erfreulicherweise wird vieles herausgefunden. Also das war jetzt zum Beispiel zwischen 1931 und 1945 in der Sammlung XY und wurde dann irgendwie enteignet. Dann haben die es vielleicht verkaufen müssen, mussten das Land verlassen. Dann gab es die Landfluchtsteuer. Im Übrigen gibt es die bis heute noch in gewisser Form. Ja, beim Gesetz über Firmenanteile, also wenn man zum Beispiel eine Firma gründet und in die Schweiz zieht und die nachher verkauft, dann ist die Steuer in Deutschland nach wie vor abzuführen über den gesamten Wert der Firma.
Also und solche, so war das mit Kunst dann auch.
Und mit Kunst war das genauso, du verlässt das Land und dann musst du eine Steuer bezahlen, die eigentlich den Gesamterlös oder größte Teile des Gesamterlöses wieder einbehalten hat. Also der deutsche Staat hat das dann wieder für sich beansprucht. Und das ist ja auch eine Enteignung.
Aber du hast jetzt eben noch ein wichtiges Stichwort genannt, nämlich, dass mittlerweile die Techniken sich verändert haben und man mittlerweile auch rausfinden kann, es sind keine Fälschungen, sondern man kann Farbschichten abtragen oder man kann sie durchscannen und man erkennt, aha, darunter ist tatsächlich die Originalfarbe und dadurch ist die Wahrscheinlichkeit viel höher, dass das Bild echt ist. Und ein Enkel von Konrad Adenauer, Konrad Adenauer Senior Senior sozusagen, hat in einem Interview gesagt, rheinische Geschichte wissenschaftlich bloggen, der Kanzler und die Kunst, Konrad Adenauer Privatsammlung, Interview mit Konrad Adenauer Enkel von 2019. Er hat eigentlich schon schriftlich bestätigt, dass die Reputation deines Papas auch wieder reingewaschen ist und er sich eigentlich auch vor Gericht moralisch rehabilitiert hat. Da ist dir auch noch so viele Jahre danach dank der fortschreitenden Technik doch bestimmt auch ein Stein vom Herzen gefallen.
Ja, teilweise. Also man muss Folgendes sagen, das hat natürlich den Weg jetzt nicht in die Presse gefunden, sondern es gibt einen Kunstjournalisten, Herrn Heidenreich. Ich konnte den leider nie persönlich sprechen, weiß auch nicht, wie man irgendwie an ihn rankommt, aber er hat da mal einen Artikel geschrieben, wo er meinen Vater irgendwie neben Göring platziert hat. Und dann auch noch unsere Adresse in Kreuzlingen mit allem Drum und Dran publiziert und eben geschrieben hat, dass also alles Schlimme geschrieben hat, was man überhaupt schreiben kann. Die Gegendarstellung meinerseits war dann irgendwie 5 Zeilen, hat natürlich kein Mensch gesehen, hat auch den Weg nicht in die digitalen Archive gefunden, die heute die Medien ja auch oftmals benutzen, um wieder Informationen rauszuholen. Das heißt, es ist keineswegs so, dass das Problem insgesamt gelöst worden wäre. Und es ist auch hier ein mehrschichtiges Problem. Also einmal wurde hier gesagt, okay, das sind originale Bilder, aber es wurde ja auch gesagt, die Zuschreibung ist nicht gut. Also sie sind nicht eigenhändig. Mhm. Und das ist natürlich das Nächste. Wie hat man in den 60er Jahren Zuschreibungen gemacht? Ja, über Schwarz-Weiß-Aufnahmen. Also ich habe irgendwo ein Schwarz-Weiß-Foto dieser Größe und dann habe ich ein anderes und dann vergleiche ich das und schaue an.
Ist das derselbe Stil?
Könnte das sein oder könnte das nicht sein? Ja. Und jetzt muss ich sich vorstellen, im Bild hat es dunkle Partien und helle Partien. Mhm. Ich weiß nicht, ob du auch schon so Fotos gemacht hast, wo die hellen Partien dann ein bisschen zu hell rauskamen und die dunklen ein bisschen zu dunkel. Ja. Und so musst du dir den Verschleich vorstellen. Und dann ist also irgendein Wissenschaftler, der ist entweder gut gesonnen oder nicht so gut gesonnen. Meistens ist das nicht persönlich gegen dich, sondern vielleicht hat ein anderer Wissenschaftler gefunden, es ist eigenhändig und den mag der eine Wissenschaftler nicht. Dann sagt der ganz sicher, es ist nicht eigenhändig. Das heißt, dieser subjektive Bereich der Zuschreibung ist komplex und der führt natürlich dazu, dass man sehr gerne heute auch noch Zuschreibungen ändert. Das ist ganz normal. Das heißt, du hast vielleicht ein Bild, das heißt, ja, das ist jetzt von Cranach dem Eltern, dann heißt, nee, das ist von einem seiner Söhne und dann heißt es auf einmal, nee, das ist Werkstatt oder Schule oder ja.
Wie ist denn der heutige Kontakt zur Familie Adenauer? Ich habe hier auch wieder ein Zitat.
Also Sie waren mal, also der Dr. Adenauer, der ist ja ein sehr renommierter Mann und in Köln ist er Anwalt, absolut integrer Mann, der war auch mal bei uns. Aber ist ja klar, der konnte jetzt nicht loslassen, die Geschichte, weißt du, das ist ja ähnlich wie bei mir.
Das ist Familiengeschichte.
Halt auf einer anderen Seite ist Familiengeschichte und es würde ihm jetzt natürlich auch schwerfallen zu sagen, das war ein Fehler. Weil eigentlich finanziell ging es ihnen ja gut genug. Sie hätten ja gar niemanden fragen müssen. Sie hätten ja einfach die Sammlung so lassen können, wie sie war. Und dann wäre ja das gar nie zum Problem geworden. Also kann man ja schon sagen, da standen finanzielle Interessen auch irgendwo dahinter. Und da ist es die Frage, ob das eben klug war und ob das vor allem auch im Kontext von der Erinnerungskultur an Konrad Adenauer wirklich die richtige Vorgehensweise war.
Könnte man dich ja natürlich auch fragen, warum hast du dir die Sammlung deines Vaters nicht vollständig gehalten und hast Sachen verkauft? Die Gegenseite kann immer wieder...
Super Frage. Also weißt du, ich glaube, du bist der einzige Mensch, der noch nie einen Fehler gemacht hat.
Ich werfe jetzt den ersten Stein.
Genau. Man macht halt auch Fehler. Ja. Und das Zweite ist, ich habe die Sammlung deswegen teilweise dezimiert und Sachen verkauft, sage ich ganz offen.
Ich zeige mal ein nettes Bild. Was sehen wir da?
Das ist der von Feilitsch-Altar. Das ist übrigens eine coole Geschichte. Hast eine halbe Minute für die
eine
Geschichte?
Eine halbe Minute haben wir, klar.
Also die von Feilitsch, die haben diesen Altar, das ist eine uralte Familie, die haben eine eigene Kirche gehabt. Also das ist, gibt es manchmal, dass der Fürst halt auch eine Kirche hat, oder? Und die haben, wie die DDR, die Grenzen schloss, fluchtartig die DDR verlassen und haben diesen Altar auf einen Karren gepackt mit Heu drauf und sind so noch über die Grenze gekommen. Ja? Und also ganz wilde Geschichte und haben dann, sind hier angekommen, wussten nicht, wie sie sich finanziell gutstellen können, wollten das, den Altar verkaufen. Der war nicht in diesem Zustand, wie man es hier sieht. Und keiner wollte ihn kaufen. Also auch kein Museum. Und mein Vater hat dann gesagt, oh doch, den kaufe ich. Weil er fand auch die Stifterfigur hervorragend, verschiedene Sachen haben ihn da überzeugt und hat er den gekauft. Und da gab es dann nach einer Riesengeschichte, da gab es dann eine Rückführungsforderung von dieser Kirche und Gott sei Dank hatte ich die Unterlagen noch gefunden, in denen ganz klar der Besitznachweis ganz anders ist, nämlich das war ein Familienbesitz. Und insofern war diese Rückerstattung gar nicht gerechtfertigt und so wurde es auch nie rückerstattet. Und eine Mischung der Gründe war dann irgendwie, man hat auch gesagt, ja, ist nicht eigenhändig und weiß ich was, genau diese Geschichte wieder. Und dann war das eigentlich eines der ersten Bilder, wo ich gesagt habe, ja, jetzt dann verkaufen wir es doch einfach mal und schauen. Und dann hat es einen Riesenpreis gebracht, woran man ja schon sieht, dass das hervorragende Kunst ist.
Mhm. Und das ist der Beleg.
Jetzt sieht man ja aber auch, was da für ein Seilziehen war. Ja, also das ist immer irgendwie, wenn es dann was wert ist, dann wollen sie alle wieder haben. Mhm. Und das ist bei vielen Rückerstattungen und auch Forderungen so, wenn man dann irgendwie ein Gemälde hat, wo es dann heißt, ja, ist eine Fälschung des 19. Jahrhunderts, dann ist auf einmal keiner mehr interessiert.
Aber in dem Fall bestätigt das, dass die Werke, die dein Papa gekauft hat, schon mit Verstand gekauft wurden oder mit dem Wissen, das ist was Großes.
Er hat auch viele Fehler gemacht, das ist ja ganz
selbstverständlich.
Normal.
Jetzt haben wir hier einen bei Sotheby's 2012, 4,29 Millionen verkauft worden. Und jetzt kommen wir so langsam mal in die Gegend. Jetzt hast du diese liquiden Mittel und hast aber gesagt, irgendwie ist das ja quasi die Familientragödie, dass der Papa damit so viel Ärger gehabt hat. Und du wolltest jetzt etwas entwickeln, was eindeutig feststellbar macht, ob ein Kunstwerk original ist oder ob es eine Fälschung ist. Und da habe ich natürlich jetzt auch mal ein bisschen gegoogelt und geschaut. Und dann sieht man, dass du CEO von der Firma Human Bios bist, Origin Stamp, Dynamic Element. Dann habe ich Tech Stamp gefunden. Du bist Co-Founder und Präsident von jüngst der Smart Stamp AG. Hast auch noch was mit Forest Aid zu tun. Also das sind jetzt ganz viele Firmen, die aber doch sich eigentlich jetzt auf ein Basisthema konzentrieren. Könntest du mir das mal näher bringen, was das denn ist?
Ja, also vielleicht noch mal ganz kurz, was mich hauptsächlich bewegt hat, ist natürlich, was jeden bewegt, auch jeden, der hier möglicherweise zuhört. Und das sind die eigenen Gene. Ja, das heißt, ich habe, wie ich Kunst erstmals konfrontiert war mit Kunst, mein Vater, 10-jährig, hat er mir 2 Madonnen gezeigt, das werde ich nie vergessen, hat gesagt, ja, welche gefällt dir besser? Und was meinst du, wie meine Antwort war?
Ich weiß es nicht.
Die sehen ja genau gleich aus.
Okay,
das wusste ich ja nicht. Moment, das ist eine italienische Renaissance-Madonna, das ist eine Kranach-Madonna, die sehen nicht gleich aus. Und ich sage, für mich schon.
Ja, weil es ist eine Mutter Gottes
halt
drauf.
Eine Madonna, ja, top. Und interessiert hat es mich nicht.
Ja.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, 0%. Also viele kommen und sagen, ja, weil ich ein Vierteljahrhundert Führungen durch die Sammlung gemacht habe, ja, sie müssen es doch in die Wiege gelegt bekommen haben, also weit gefehlt. Das war nicht in die Wiege gelegt, hat mich auch wirklich nicht interessiert. Genetisch gesehen hat mich Technologie interessiert. Mhm. Und jetzt, wie wir diese ganzen Diskussionen hatten und das hin und her, da war ich ja auch schon intensivst unterwegs mit neuen Technologien.
Mhm. Und vielleicht können wir noch ganz kurz vorausschicken, es war ja mal geplant, ein Museum in Kreuzlingen zu errichten, zu erstellen. Aber diese Träume in Anführungszeichen sind auch mit dem politischen Willen nicht vereinbar gewesen. Und von daher hast du gesagt, gut, also jetzt
mache ich hier. Es waren halt 2 Sachen. Also A, wollten wir eine Stiftung mal machen. Mhm. Da wollten wir ein Museum in Kreuzlingen machen. Da hatten wir auch noch andere, die moderne Kunst mit eingebracht hätten. Zu der Zeit waren das auch ein paar Picasso, wäre schön gewesen. Das ist nicht zustande gekommen. Es gab auch keine Steuerbefreiung für die Stiftung. Das heißt, das Ganze wäre unüberschaubar geworden am Schluss des Tages. Und
darum
das Thema haben wir dann bleiben lassen. Weil
sind wir wieder zurück.
Es war auch nicht praktikabel, weil es war nicht klar, können wir dann überhaupt bauen oder nicht bauen oder wie schaut das aus, wie ist die Unterstützung? Und ich meine, das darf man nicht vergessen. So ein Museum ist eine Riesenarbeit. Und ich bin schon gescheitert am Bahnhöfchen Bernrhein, das ich nämlich damals übernehmen wollte, um ein Quartier Restaurant reinzumachen und da oben mal wieder so ein bisschen Wohnlichkeit reinzubringen. Und das ist da schon gescheitert. Und da war ich natürlich schon ein bisschen vorgeimpft, dass das nicht ganz so einfach sein wird. Und habe dann irgendwann gefunden, wie die Hürden zu groß wurden, dann lassen wir es halt.
Können wir nochmal zurückkommen? Wir waren noch gerade in der Erklärung. Es hat ja diese ganzen Firmen, die ich gerade aufgezählt habe, die haben einen Kern.
Ja,
und du hast gesagt, das sind die Gene.
Ich habe halt sehr früh mit Informatik zu tun gehabt. Das ist schon an der Kantonsschule einem Mathematiklehrer zu verdanken, der dann später sogar auch an der ETH gelehrt hat. Und da sind wir als sozusagen zweite Klasse überhaupt schon mit Informatik in Kontakt gekommen. Und mich hat andererseits Kunst natürlich irgendwo aus Verpflichtungsgefühl heraus, auch weil mein Vater ja dann gestorben war, eben interessiert. Und ich dachte mir, Mensch, mit dem musste ich schon auseinandersetzen. Und habe dann gemerkt, es gibt ganz andere Aspekte bei der Kunst, die interessant sind. Also zum Beispiel die technische Seite, Multispektralanalyse. Also ich kann beispielsweise mit einem Infrarotlicht etwas anschauen, sieht ganz anders aus. Also du hast jetzt zum Beispiel ein weißes Hemd an. Ja. Wenn ich jetzt dich mit einem Infrarotlicht und einem nicht geschützten Chip, also der infrarotempfindlich ist, ja, fotografieren würde, dann würdest du mit nacktem Oberkörper da sitzen.
Auch nicht.
Weil das Weiß ja diese langen Wellen durchlässt, dann reflektiert es am Hintergrund, mhm, und dann kommt das, was hinten ist, raus. Und bildgebend ist ja immer das, was zurückkommt. Mhm. Also das ist meine immer lustige Erklärung, wenn du irgendwie diese Farbe siehst hier, also jetzt ist es natürlich im Bildschirm, dann ist es rot. Aber wenn jetzt beispielsweise irgendwie, du nimmst deine Hose, ja, was hat die für eine Farbe?
Blau.
Nee, gelb. Weil es blau reflektiert. Wenn es ein Bildschirm wäre, dann wäre es blau, weil es blau ausstrahlt. Okay. Das heißt, es gibt halt da auch physikalische Dinge, die ganz spannend sind und die einem, mhm, so ein bisschen den Blick öffnen, wie komplex unsere Welt eigentlich ist. Wir sehen sie immer nur mit unseren Augen, mit unserer Sensorik, ja, und unserer Wellenlänge, aber du kannst sie auch mit ganz anderen Wellenlängen und Sensoren anschauen. Das fand ich dann super spannend, mhm, und habe dann auch für mich entdeckt, dass der größte Datenschatz der Menschheit eigentlich die Kunst ist. Mhm. Es gibt nichts, wo du mehr über Menschen lernen kannst als die Kunst. Und das ist natürlich ein bisschen ein anderer Ansatz und der passt sehr gut zu IT. Und das war dann so ein bisschen das Steckenpferd. Und was ist das größte Problem, das von Day One die Kunst hatte?
Ja, ist sie echt oder ist sie falsch?
Genau, Fälschung. Mhm. Weil ist sie gut, verkauft sie sich und dann sagt ein anderer, ha, kann ich auch. Mhm. Ich habe ja die Vorlage und ich mache es nach. Mhm. Und diese Fälschungsproblematik ist eines der größeren Probleme der Menschheit, weil das zerstört Vertrauen. Das ist ja gerade in der Schweiz ganz, ganz schlimm, weil die gesamte Schweiz baut auf Vertrauen auf. Das ist ja eine wunderbare, fast schon unique Angelegenheit, dass sich ein komplettes Land um einen Begriff in dieser Form bemüht und das zerstörst du natürlich damit. Plus man zerstört Werte, plus man zerstört jede Art von Nachhaltigkeit, weil, mhm, logischerweise durch eine Fälschung gehen auch Steuergelder verloren, es gehen alle möglichen Sachen, Arbeitsplätze verloren und. Mhm. Das heißt, eine Fälschung kann aber auch, wenn du zum Beispiel jetzt weg von der Kunst im Nahrungsmittelbereich bist, also in China haben sie beispielsweise Reis aus Wachs gemacht, ja, dann kannst du dran sterben. Also du isst jetzt, mhm, Reis und isst, aber du nimmst ja keinen Nährwert zu dir. Du wirst also immer magerer und irgendwann stirbst du halt und niemand, mhm, weiß warum, weil du hast ja einen Haufen Reis gegessen. Also einfach so als Anhaltspunkt, es gibt auch Probleme wegen gefälschter Kindernahrung, wo Kinder starben und. Also Fälschung per se ist was ganz, ganz, ganz Schlimmes.
Und du hast auch mit der heutigen Technik, der Blockchain-Technik beispielsweise, Sachen entwickelt, wo Kunstwerke fälschungssicher.
Also wir gehen bei allen Technologien, die wir entwickeln und wo auch dieses Geld reingeflossen ist. Mhm. Also ich kann sagen, ich habe Grundlagentechnologien entwickelt im tiefen zweistelligen Millionenbereich. Mhm. Also das Geld ist gut eingesetzt worden und diese Grundlagentechnologien, die kommen heute auch zum schönen Teil der Region zugute. Ja, also, mhm, zum Beispiel hochsichere Archive, auf denen heute auditierbare KIs eingesetzt werden können, gibt es sonst nicht. Also, mhm, da gibt es natürlich schon Dinge, die eben wirklich toll sind, die dadurch entstanden sind. Und da muss man auch einen Schritt zurückgehen. Ein Kunstwerk ist ja auch im Museum schön. Mhm. Also ich muss jetzt nicht unbedingt alles bei mir hängen haben, sondern es kann ja auch mal wieder eine Bewegung reinkommen. Und Kunstwerke sind ja nicht 5 Jahre alt, sondern 500 Jahre. Das heißt, die haben ja auch schon einen Weg hinter sich. Und dann ist es auch fair, wenn man sagt, ja, dieser Weg soll jetzt halt mal weitergehen. Und damit ist aber auch dieser Nachweis erbracht worden, dass die Sachen aus der Sammlung Adenauer wirklich hochwertig waren. Das Wichtigste war das Veronika-Altärchen um 1400, eines der wichtigsten Altärchen eines Kölner Malers, des Meisters der heiligen Veronika. Und das ist jetzt im Museum Beumanns von Beuningen. als eines der zentralen Werke der deutschen Kunst.
Und ich muss noch mal den Schritt zurück machen, weil du gerade gesagt hast, ja, es wird weitergegeben. Das Weitergeben beziehe ich jetzt auf diese Technologien, die Entwicklungen, die du in dem Bereich startest, hast du an deine nächste Generation weitergegeben. Denn mittlerweile, dein Sohn, ETH-Student, beschäftigt sich auch mit dem Thema. Ein anderer Sohn beschäftigt sich mit AI, also mit künstlicher Intelligenz. Du hast einen kleinen Film mitgebracht, deines Sohnes Gregor. Den würde ich mir jetzt gerne mal mit den Zuschauerinnen und Zuschauern anschauen. Um was geht's da? Was werden wir sehen?
Also grundsätzlich ist das halt ein Riesenanliegen. Und Gregor hat die meines Erachtens verwegene Entscheidung getroffen, Materialwissenschaften an der ETH zu studieren. Das hätte ich mir nicht zugetraut. Das ist unheimlich komplex, weil du alle Gebiete abdecken musst. Es gibt alle Materialien, vom biologischen bis zum metallischen. Und insofern sind seine Kenntnisse deutlich besser als meine. Und dann gab es eine sehr komplexe Situation, die dazu geführt hat, dass er mir geholfen hat in der Weiterführung und Weiterentwicklung von eben einer dieser Ideen, und zwar der Fälschungssicherheit in der Kunst. Und da haben wir mal den Namen Smart Stamp sozusagen gebrandet. Warum? Weil es ist an für sich ganz wichtig, dass man eine kluge Art und Weise eines nicht sichtbaren Stempels entwickelt, wie ich später über eine App eben von der Oberfläche von einem Bild dieses Bild wiedererkennen kann. Selbst wenn ich es auf einem Drucker produziert habe, weil heute wird ja sehr viel Kunst gar nicht mehr händisch gemalt, sondern sehr viel Kunst ist ja digital irgendwo entstanden oder fotografiert worden und dann gedruckt und dann gibt es vielleicht 10 Ausdrucke. Und woher weißt du jetzt, dass der 11. auch ein Original ist? Oder dass jemand das File geklaut hat und vielleicht auf dem gleichen Drucker was nachgedruckt hat? Das kannst du ja gar nicht feststellen. Aber du weißt, deine biometrische Erkennung am Notebook, das funktioniert. Auch nachdem du beim Friseur warst, wirst du wiedererkannt.
Ja.
Und dasselbe ist im Prinzip jetzt gemacht worden, wie so eine Art biometrische Oberflächenwiedererkennung für Kunstwerke.
Und da hat er auch in seinem kleinen Video, es dauert 4 Minuten, ein wunderbares Beispiel drin.
Wenn man die Kunst oder ein beliebiges Objekt aus der Perspektive eines Materialwissenschaftlers betrachtet, sieht man es nicht mit bloßem Auge. Man betrachtet es immer aus der makroskopischen oder mikroskopischen Sicht. Wenn jemand sehr gut fälschen kann, wird man, wenn man sich genau dieselben Exemplare auf makro- und mikroskopischer Ebene ansieht, immer Unterschiede finden. Warum also nicht diese einem Stück innewohnenden Unterschiede nutzen, um es zu identifizieren? Mein Name ist Gregor Kisters. Im vergangenen Jahr habe ich an einem Projekt mit dem Namen Smart Stamp gearbeitet. Wir nutzen maschinelles Lernen, künstliche Intelligenz und Computervision, um Fingerabdrücke zu erstellen. Wie eine Gesichtserkennung für das Objekt zu identifizieren. So können Sie jedes Sammlerstück in Ihrer Sammlung mit Ihrem Telefon registrieren. Wir verwenden diesen Originaldruck des Blumenbombers von Bansky, um den korrekten Anwendungsfall unserer Lösung zu demonstrieren. Das Foto trägt weder eine Signatur noch eine Identifikation. Wie können Sie beispielsweise sicherstellen, dass es sich um ein Originalfoto handelt? Hätten Sie unsere Lösung in der Vergangenheit gehabt, wäre es ganz einfach gewesen. Ich registriere einfach das Kunstwerk und jetzt wählen wir ein paar Punkte aus, die wir genauer registrieren werden. Zum Beispiel diese Blumen. Wir werden mehrere Registrierungen auf der Oberfläche vornehmen. Sollte also zum Beispiel eine zerstört werden, haben wir mehrere registriert. Jetzt übermitteln wir sie an die Blockchain. Damit stellen wir sicher, dass wir die Daten, die wir durch den Nullwissensbeweis erhalten haben, nicht verändern können. Jetzt ist dies also gespeichert. Überprüfen wir es. Wir sehen hier das Overlay. Wir gehen also zu der Stelle, die wir ursprünglich registriert haben und die wir erkannt haben. Ich packe also dieses neue Kartenspiel aus. Ich werde eine Karte aus dem Stapel nehmen. Genauer gesagt vielleicht diese hier. Ich registriere sie, fahre fort und lade sie wieder in die Blockchain hoch. Und jetzt legen wir diese Karte in den Stapel. Und wir werden sie einfach verteilen. Ich werde nun versuchen, die Karte zu finden. Nicht indem ich alle Karten umdrehe, sondern indem ich die Registrierung finde. Wenn man etwas druckt oder herstellt, fügt man entweder Material hinzu oder entfernt es. Und das interagiert mit Sauerstoff, mit der Umgebung. Es kommt also immer zu Veränderungen der Oberfläche, egal was man tut. Die Algorithmen sind im Grunde darauf trainiert, diese Merkmale herauszufinden. Wir extrahieren also die Daten von der Oberfläche mit Hilfe der Kamera. Der Algorithmus analysiert dann diese Oberfläche und wir erstellen einen Fingerabdruck. Ja, es ist die Karte. Der Zaubertrick ist also komplett. Denn wir sind in der Lage, eine digitale Entität mit einem physischen Objekt zu verknüpfen. Wir können nun auch digitale Vermögenswerte mit physischen Objekten verknüpfen. Darüber hinaus können wir auch weitere Dinge wie den Versicherungsschutz nicht mit der Person, sondern direkt mit dem Objekt verknüpfen. Das bedeutet, dass der Versicherungsschutz nicht mit der Übertragung eines Objekts endet, sondern fortbesteht, wenn es beispielsweise übertragen oder vererbt wird. Und ja, das ist die große Blase.
Ja, also ich hoffe, das ist anschaulich, was da alles möglich ist heute technologisch betrachtet und wie sehr man sich da schützen kann. Übrigens ganz lustige Sache, es gibt einen extrem bekannten Fälscher, der fand diese Technologie, die wird dazu führen, dass es nie wieder so einen Fälscher geben kann, wie er war. Mhm. Das heißt auch hier, ich kann jetzt noch nicht den Namen droppen, aber das wird noch kommen. Und das sieht man also auch, das bewegt tatsächlich auch die zeitgenössischen Gemüter. Also es geht jetzt nicht nur um Kunst vor 500 Jahren, wo ich ja nicht mehr den Künstler greifen kann, sondern es geht eigentlich sogar so weit, dass man den Künstler als Person erfasst über ein KYC, dass da kein Fake so tun kann, als ob es der Künstler wäre und dass dann der Künstler selber diesen Prozess initiiert und das Bild registriert.
Und zertifiziert.
Und zertifiziert, digital. Und dass dann alles, was mit diesem Bild passiert, hinter diesem biometrischen Siegel sozusagen gespeichert werden kann.
Mhm. Jetzt habe ich, um den Bogen wieder vielleicht, zu machen.
Darf ich noch ganz kurz was sagen? Du hast erwähnt noch den jüngsten Sohn. Das ist also die Nyron. Da geht es um
Nyron AG.
Nyron GmbH, da geht es um eine Assistenz, KI-Assistenz für Hotlines. Und da ist es jetzt das Wichtige, ist nicht nur Fälschungssicherheit in diesem Fall, sondern eben auch die Thematik des Vertrauens. Weil heutige Lösungen mit KI-Assistenz, die jetzt beispielsweise so eine Hotline betreffen, die können auch potenziell gefährlich sein. Ja, also du musst dir vorstellen, du rufst an und deine Stimme wird ja gehört. Du kannst heute zum Teil sogar einloggen mit deiner Stimme. Was jetzt aber die wenigsten Leute wissen, ist, dass man die Stimme auch auf einer physikalischen Ebene kopieren kann.
Ja, das merkt man schon, wenn plötzlich Donald Trump Deutsch reden kann und das Video
Lippensynchron gezeigt wird. Das ist ja nur höhermäßig. Ja. Jetzt kannst du es aber auch
audiomäßig,
wellenphysikalisch kopieren. Das heißt, es ist dann wirklich ein Fingerabdruck, den du nicht widersprechen kannst. Also wenn jetzt jemand dich auf dieser Ebene nachmacht und einen Vertrag unterzeichnet, dann kannst du eigentlich nicht mehr beweisen, dass du es nicht warst. Das klingt nicht nur so, sondern das ist dann wirklich wie ein biometrischer Fingerabdruck. Und das ist hochproblematisch. Das heißt, heute setzen wir teilweise gutgläubig KI ein. Wir denken auch, der Datenschutz Verordnung schützt uns da vor irgendeiner Weitergabe der Daten? Ja, schon. Aber wie sieht es mit den biometrischen Daten aus? Und da ist es extrem wichtig, auch wieder Schweizer Lösungen zu machen, die wirklich in der Schweiz programmiert wurden, wo nicht irgendeine ausländische Lösung in die Schweiz transponiert wird und dann unter Schweizer Mäntelchen angeboten, weil da haben wir tatsächlich einen ganz, ganz großen Mehrwert mit dem Begriff Vertrauen. Und das ernst zu nehmen, kann der Schweiz einen riesen Markt bringen. Weil wer vertraut schon der digitalen Welt? Wer vertraut einer KI? Ja? Also wenn du da alles richtig machst und wirklich ein Vertrauen aufbaust auf vielen Ebenen, von dem Data Labeling bis zum Archiv, bis zu kontrollierten KI, bis zu der Sicherheit, dass deine Stimme eben nicht weitergegeben wird, der Dokumentation, wer auf deine Daten zugreifen kann, etc., dann ist das ein Alternativmodell zum heute sehr erfolgreichen amerikanischen Modell des Shoot and Run. Alles ist erlaubt, Hauptsache ich bin der Schnellste, der Erste und dann kriege ich Milliarden und mache ein Riesengeld und bis irgendwas passiert, bin ich längst weg, ja? Und habe halt meine Insel gekauft. Das ist nicht unsere europäische oder besonders auch unsere schweizerische Denkensart, sondern wir wollen an und für sich genau diese Sicherheit schaffen.
Ist es denn schaffbar? Und wenn ja, wie lange dauert es?
Es ist schaffbar und wenn du eben nicht Abhängigkeiten hast, in der Informatik ist das Schlimmste, sind Legacy-Systeme, also wenn du schon seit 15 Jahren was programmierst und du machst noch was obendrauf, dann ist das so ungefähr, ja, also das ist ganz, ganz schwierig. Ja. Aus dem Elefanten wird deswegen kein Vogel. Und wenn du es aber ganz neu machst, bist du natürlich viel schneller. Das heißt, jetzt diese Lösung, Neuron, würde ich mal sagen, bis da ein modulares, allen Ansprüchen entsprechendes System fix fertig ist, ist die Gesamtprogrammierdauer etwa ein Jahr. Und dafür ist jetzt etwa ein halbes Jahr um. Das heißt, wir laufen schon mit den ersten Prototypen raus. Und auch bei SmartStamp sind da die ersten Sammlungen, die jetzt registriert werden. Bei Dynamic Element ist es so, dass wir in der Kosmetikindustrie schon sehr, sehr viele Kunden haben, Briefmarken als Kunden haben, die ja auch gefälscht werden. Also ganz gern mal googeln. Der King Charles III, glaube ich, wie er heißt. Ja, da gibt es, glaube ich, 4 Millionen Fälschungen von den Briefmarken. Das ist ja eine Katastrophe. Und insofern gibt es da ganz, ganz viele Anwendungsbereiche und im Datenbereich ist es natürlich auch ein Riesenthema. Wenn du Daten nicht labeln kannst, weißt du ja nicht, ob es machine-made oder man-made ist, dann kannst du ja reingelegt werden von einer Maschine, die viel mehr Daten produziert, als ein Mensch kann. Und am Schluss benutzt die KI diese Daten, die ja eine Mehrheit darstellen, automatisch über einen Algorithmus und glaubt, dass das die Wahrheit sei. Das heißt, das ist ein Riesenbogen von der Kunst in diese neuen Technologien, aber eigentlich nichts anderes. Es ist ja ein virtueller Raum. Also die Kunst ist ein virtueller Raum, wie heute alles Digitale ein virtueller Raum ist.
Und da habt ihr noch Forschungsbedarf oder da ist noch viel Arbeit und Energie, die ihr reinstecken könnt? Ich muss aber jetzt den Bogen schließen und zum Abschluss kommen, nämlich wieder zurück. Es ist ein neuer Beitrag erschienen auf der Seite konradadenauer.de und da warst du auch Mitautor oder bist auch befragt worden.
Also ich habe nur assistiert.
Oder hast assistiert und hast auf jeden Fall aus der Seite Kisters zum Verhältnis Adenauer Informationen weitergeben können. Aber auch da habe ich im Schlusssatz irgendwie festgestellt, man hat sich da letztlich, ist man noch nicht am Ende. Man hat noch nicht alles geklärt. Und du versuchst ja, wie ich jetzt auch gerade feststelle, in der Zukunft zu forschen, wie kann man Lücken schließen, wie kann man Sachen ausklammern, wie kann man das Original von der Fälschung unterscheiden, wie macht man Sachen sicher. Hast du noch, sage ich mal, Dokumente von damals, die vielleicht auch in einem Forschungsprojekt den Adenauers zur Verfügung gestellt werden können, die Möglichkeit, diese Forschungslücke zu schließen, damit auch da im Fall Kisters Adenauer alles geklärt ist und es aufgeklärt ist?
Also muss ja sagen, es war ja bislang ein Thema, das keinen interessiert hat. Das ist jetzt die Stiftung Adenauer gerade gewesen, vor einem halben Jahr, die da kam.
Ja.
Und dich hat es interessiert, da bist du eine Ausnahme. Aber wie das Buch hier publiziert wurde über Konrad Adenauer 1970, ja, da gab es, glaube ich, 2200 Bände. Und 200 hat mein Vater bekommen. Die 2000 wurden von der, also von einer anderen Partei, nicht der CDU, offensichtlich gekauft, wurde mir aus vertrauenswürdiger Quelle gesagt und eingestampft. Und da gibt es nichts mehr von. Also das heißt, man sieht auch, das Thema ist jetzt nicht ein Thema, was groß diskutiert werden sollte, sondern das wollte man, glaube ich, möglichst unterm Tisch halten. Und das finde ich extrem schade. Jetzt ist es ja, so, wir hatten sowas wie einen Umbau und ich habe das Archiv in einem schrecklichen Zustand gerade eben. Das heißt, ja, das sind sicher Unterlagen noch. Wir haben nicht das ganze Archiv. Leider wurde in den späten 70er Jahren ein Teil des Archives zwischengelagert und da gab es einen Besitzerwechsel des Lagers und dann wurde behauptet, da gäbe es keine Unterlagen mehr. Das heißt, diese Unterlagen haben wir schlicht verloren. Wir wissen nicht, ob die noch existieren. Mhm. Es gab da etwas kuriosen Diskurs. Aber letztlich haben wir natürlich noch sehr viele Unterlagen und da müsste man sich mal hinsetzen. Ist etwas komplex, das ist jetzt nicht einfach so, dass man da mal nach A guckt und dann ist alles Adenauer dort.
Ja.
Das würde schon ein größeres Projekt darstellen, aber klar, könnte durchaus interessant sein.
Vielleicht kommen da die beiden Familien sich wieder näher oder vielleicht auch Forschungsinstitutionen oder Wissenschaftler, die das aufarbeiten. Es wird zumindest noch mal ein Thema für eine Diplom- oder Doktorarbeit. Ja, also vielleicht wärst du denn damit einverstanden, dass man das oder die Sache...
Also jetzt im Moment hätte ich schlicht keine Zeit für.
Ja.
Aber noch mal kurz...
Das musst du ja nicht machen.
Noch mal kurz so, ja, weißt, das Zeug muss ich ja irgendwie zusammensuchen, dann trennen von anderem, was da alles durcheinander ist. Das kannst du ja niemandem zumuten erstmal. Das braucht schon Zeit auch. Und ich würde es natürlich auch gerne begleiten, sowieso. Mhm. Zur Familie Adenauer. Also ich habe die höchste Wertschätzung Ihnen gegenüber. Sie als Familie bis heute haben sehr, sehr viel geleistet, auch für Köln. Und nur ist mein Hauptinteresse liegt ja natürlich jetzt nicht in Köln, sondern eher im Thurgau. Das heißt, mit unseren Technologien und allem, was ich jetzt tue, versuche ich erstmal meinen Beitrag zu leisten zur Region Ostschweiz, was jetzt nicht gerade sehr gewöhnlich ist. Und das sieht man ja auch an den Ausgründungen der ETH, die domiziliert sind in der Ostschweiz, was sehr ungewöhnlich ist. Und das ist natürlich
als
das Hauptanliegen. Natürlich ist mir auch ein Anliegen, irgendwo diese ganzen kursierenden Geschichten, die jetzt wirklich nicht stimmen, über meinen Vater wieder korrekt darzustellen, weil das natürlich auch immer wieder an mich hingetragen wird und wurde. Und es ist auch immer sehr schmerzhaft, wenn jemand sagt, ja, also es gibt da ganz schlimme Kommentare halt. Das kann ich mir erinnern, hat man gesagt, ja, du wohnst in dieser Nazi-Villa so ungefähr, ja. Das ist natürlich nicht schön, das hört niemand gern. Das Haus, wo wir wohnen, ist übrigens tatsächlich von einem Deutschen gebaut, vom Konsul Stisser, der während dem Krieg nach Deutschland gegangen ist. Und, Baron Stisser, Entschuldigung, Baron Stisser, und der dann mit der ganzen Familie verschollen war. Das heißt, es stimmt schon, wir wissen natürlich nicht genau, woher das Haus stammt, aber so war es wohl nicht gemeint. Und das sind natürlich Dinge, die würden dich auch berühren. Logisch denkt man darüber nach und natürlich will man das Recht so richtig stellen. Aber die Vergangenheit ist die Vergangenheit.
Und du bist zukunftsgerichtet. Und
es ist jetzt einfach mehr in mein Gen, dass ich mich für die Zukunft interessiere und die Vergangenheit als Erfahrungsschatz sehr wichtig finde. Aber wir sollten alle uns bemühen, die Chancen, die die Zukunft uns bietet, hier in der Schweiz, auch regional, auch technologisch, auch digital, wahrzunehmen. Weil das wird das sein, wovon unsere Kinder und deren Kinder am Schluss profitieren können. Und das finde ich viel, viel wichtiger als jetzt das eigene, sage ich jetzt mal, Befinden und das eigene Ego irgendwie da in den Vordergrund zu kehren. die Dinge sind halt so passiert, wie sie passiert sind. Der Zweite Weltkrieg ist kein schönes Kapitel. Die Folgen sind kein schönes Kapitel. Die Form, wie man die Juden behandelt hat, ist furchterregend gewesen. Aber das ist nicht erst im Zweiten Weltkrieg angefangen, sondern da gibt es ja eine Riesentradition. Und irgendwo durch das Gestalten der Zukunft sollten wir uns halt auch bemühen, dass sowas nicht mehr vorkommen kann und nicht durch, auf Englisch gesagt, Fingerpointing. Das greift halt zu kurz.
Dann sage ich, das war ein fantastisches Schlusswort. Ganz, ganz lieben Dank, Friedrich Kistos, dass du hier warst für das ausführliche Interview. Ich glaube, das war heute mein längstes. Ich habe das aber sehr, sehr spannend gefunden. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und sag herzlichen Dank. Adieu.
Bodensee-podcast.ch. Geschichten rund um den See. Spannend, interessant und relevant. Folgen Sie bodenseepodcast.ch.